This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Schwarze Zeiten gehen wir mit all der Freude und mit dem Schmerz. Zusammen schaffen wir's. Und wieder wollen wir euch kämpfen sehen. Wir wollen euch laufen sehen. Wir wollen euch jubeln sehen. Und singen wieder bald so wunderbar.
Walter-Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid wieder bei der Sendung, die sich immer zurückmeldet, Doppelpass on Air, hier beim Bermudafunk. Und wenn ihr noch vor euren Rundfunkgeräten sitzt, dann könnt ihr das in Mannheim unter 89,6 machen, in Heidelberg auf 105,4 und natürlich auch auf der Website Livestream bermudafunk.org. Und die Sendung danach gibt es natürlich auch auf unserer Seite doppelpass-svw.de oder auf dem Streamingdienst eures Vertrauens. So, und ich glaube, wir haben zwei sehr, sehr interessante Gäste so rund um den SV Waldhof mitgebracht. Da wäre zum einen der Pressesprecher Yannick Barwick. Hallo Yannick, schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Abend.
Genau, und der Geschäftsführer für Finanzen Frank Baumgatter. Hallo Frank.
Hallo, grüßt euch.
Wunderbar. So, nach meiner kleinen Vorrede hat sich bestimmt der Finanzjongleur und Medienexperte Nenad eine erste Frage ausgedacht.
Ja, schönen guten Abend. Yannick, Frank, willkommen. Premierengäste bei uns. Daher fange ich mal mit einer sehr leichten Frage an. Genau, stell euch mal kurz vor, ein bisschen den Werdegang, wie ihr zum Waldhof gekommen seid. Und ich würde sagen, Frank, fang gerne an.
Ja, genau, Recht des Älteren, der anfangen darf. Hallo, liebe Mannheimer. Genau, ich bin Frank Baumgarte, 56 Jahre alt. Seit über 20 Jahren mittlerweile im Fußballgeschäft tätig, habe aber meine ganze Zeit eigentlich in Hannover verbracht. Bin dann so ein bisschen aus dem Fußballgeschehen rausgekommen und als der Waldhof dann nochmal gerufen hat und gefragt hat, ob ich nicht Interesse hätte, mal zu schauen, wie das beim Waldhof laufen könnte und meine Stärken damit einzubringen, bin ich dem Ruf gerne gefolgt und seit 1.9. halt hier.
Wer hat sich da bei dir gemeldet?
Der erste Kontakt ist über meinen ehemaligen Kollegen Gary Zuber gekommen, der schon Anfang des Jahres ja hierher gekommen ist. Und genau, weitere Gespräche sind dann mit verschiedensten Personen aus dem Vereinsumfeld gelaufen.
Da würde ich dann gleich nochmal einhaken, also auch hallo auch nochmal von mir. Wie ist denn dann genau so dein Aufgabenbereich, bevor wir zu Janik kommen? Aber
ja, genau, mein Aufgabenbereich bezieht sich natürlich in erster Linie auf den Finanzbereich, also eine Finanzplanung, eine Kosten- und Ertragsplanung, geht aber mittlerweile auch schon darüber hinaus, dass man so ein bisschen inhaltlich sich den ganzen Dingen widmet und auch schaut in der Vertragsgestaltung und auch in der Geschäftsanbahnung.
Okay, du hast jetzt erwähnt, genau, 20 Jahre bei Hannover, gib uns doch mal einen kurzen Abriss, Überblick, genau, was du da die 20 Jahre im Bereich Fußball gemacht hast. Janik, keine Sorge, du kommst auch noch dran.
Alles gut, ich hab Zeit.
Ja, wenn ich jetzt natürlich 20 Jahre Hannover erzählen soll in einer Stunde, wird das relativ schwierig. Was man natürlich so ein bisschen hervorheben kann, ist, glaube ich, dass es in meiner Anfangsphase in Hannover, die 2002 gewesen ist, relativ viele Parallelen gibt zu dem, was jetzt auch hier in Mannheim passiert. Es ist auch gerade kurz nach der Ausgliederung im Prinzip gewesen. Auch da ist die Profiabteilung eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert worden. Wir waren auch eine relativ kleine Einheit, waren damals 8 Mitarbeitende, die sich so ein bisschen in der Bundesliga oder in der zweiten Liga, als ich gekommen bin, gerade noch kurz vorm Aufstieg in die erste Liga etablieren wollten. Wir haben uns gerade, oder damals der Herr Kind wollte sich gerade mit der Mannschaft auch mit dem Stadion für die Weltmeisterschaft als Weltmeisterschaftsstadion bewerben, sodass wir auch so ein bisschen rund um das Stadion Dinge gestalten wollten. Und ja, da hatte ich halt die Chance, das zu begleiten. Ähnliche Voraussetzungen gibt es jetzt hier auch beim Waldhof.
Das wäre jetzt meine Anschlussfrage. Hallo auch von mir in die Runde. Was hat dich denn am Waldhof gereizt, als die Anfrage von Gary kam?
Ja, genau diese Parallelen. Also etwas, sage ich mal, 2002 war auch für mich sozusagen ein Fußballeinstieg. Da war ich auch eher noch der Fußball-Novize, kannte zwar den Finanzbereich ganz gut, aber noch nicht so das fußballerische Gebaren der DFL, des DFB, sage ich mal. Die haben ja doch ihre eigenen Statuten und ihre eigenen Finanzgesetze, die da so ein bisschen einzuhalten sind. Das habe ich bei Hannover mit aufbauen dürfen, die Abläufe mitgestaltet und, sage ich mal, das, was jetzt da erlernt wurde, das hier auch in verantwortlicher Position hier beim Waldhof mit einzubringen, das hat mich schon sehr gereizt.
Okay, danke. Wir werden sicherlich noch tief im Detail weiter darauf eingehen im Laufe der Sendung. Jetzt wollen wir erstmal dem Yannick die Chance geben, sich mal auch vorzustellen, wobei den eigentlich jeder kennen sollte.
Ja, ich bin schon ein paar Jahre da. Mir ist gerade aufgefallen, ich bin genau halb so alt wie du, Frank. Mit 28 Jahren, mittlerweile seit Oktober 2020 beim SV Waldhof. Habe nach meinem Studium bei den MLP Academics Heidelberg im Basketball gearbeitet. Und habe dann so zum Start der Corona-Pandemie auch geschaut, okay, wo könnte mal der nächste Schritt sein? Ich war damals noch sehr jung, mit 22, 23 Jahren und habe dann ganz klassisch mich beim Waldhof damals beworben als Pressesprecher und bin dann damals der jüngste Pressesprecher im deutschen Profifußball geworden und bin jetzt seit über 5 Jahren hier sehr, sehr glücklich, in Mannheim zu sein.
Okay, das glauben wir. Genau, also praktisch deine ersten Schritte waren praktisch im Basketball irgendwie und dann, genau, und wie ist da sozusagen der Kontakt zustande gekommen? Bitte? Ja, genau.
Ja, zum Waldhof meinst du?
Ja.
Ja, ganz normal, also klassisch. Es wurde damals, war eine Ausschreibung und ich hatte ehrlicherweise, normalerweise geht ja viel über so Vitamine, sage ich mal, und ich kannte beim Waldhof aber gar keinen. Okay. Ich hatte mich tatsächlich 2015 mal auf ein duales Studium beim Waldhof beworben. Okay. Wurde zwar eingeladen an den Alsenweg damals, oben in die Geschäftsstelle noch, und bin da aber nicht angenommen worden, ehrlicherweise. Und dann habe ich damals überlegt, soll ich das machen oder nicht mal bewerben. Und ich dachte eigentlich, ja, okay, ich glaube nicht, dass sie mich nehmen werden. Waldhof Mannheim, natürlich auch eine große Marke einfach. Und ja, dann hat aber meine Mutter mir damals gesagt, mehr als Nein sagen können sie auch nicht. Und habe ich gemacht und es hat keiner Nein gesagt.
Wunderbar.
Schaust du heute manchmal auf die Academics und denkst, wäre auch ganz cool, dort geblieben zu sein? Oder ist der Waldhof jetzt so ein Herzensprojekt mittlerweile?
Also damals bei den Academics war ich in der zweiten Bundesliga noch gewesen. Ich bin schon Herzensbasketballer, ich spiele seitdem ich 6 Jahre alt bin, tatsächlich im Verein, bis heute auch noch in der Landesliga, habe auch jahrelang relativ hoch gepfiffen und ja, ich glaube, ich traue nicht gerne nach und ich schaue auch nicht gerne so arg in die Vergangenheit und ich fühle mich ja so wohl beim Waldhof, dass ich natürlich trotzdem die Entwicklung von den Academics immer noch mitverfolge und jedem Spiel auch die Daumen drücke, aber ich bin hier einfach ja sehr, sehr glücklich zu sein und deswegen, ich traue nicht nach, aber ich schaue trotzdem immer gerne die Entwicklung von den Basketballern an.
Okay, nochmal eine Frage von mir. Im Prinzip, ich denke mal, wir sind uns einig, dass Waldhof jetzt als Drittligist durchaus Potenzial in verschiedene Richtungen sind, um als Verein zu wachsen, besser zu werden. Wie sind denn so die Vorstellungen von euch irgendwie, wo ihr Entwicklungspotenzial seht und wie ihr es abschöpfen wollt?
Ja, fange ich vielleicht mal als Neuer an, mit einem neuen Blick einfach drauf, mit vielleicht ein bisschen Erfahrung oder Vergleichsmöglichkeiten eines Vereinslebens auch bei einem, jetzt gerade Zweitligisten, habe aber auch während meiner Zeit die Bundesliga jahrelang erlebt, war auch 2 Jahre europäisch unterwegs und wie gesagt, auch in der Anfangsphase war natürlich nicht in Hannover alles Gold, was glänzte. Auch mit 8 Leuten kann man nicht viel machen. Als ich vor 3 Jahren Hannover verlassen hatte, waren wir um die 70 Personen. Also da hat man schon etwas aufbauen können. Wenn man immer so schön sagt, etwas professionalisieren können. Etwas den vielen Playern, die es um so einen Verein eigentlich gibt, immer wieder gerecht zu werden. Angefangen jetzt Thema Sicherheit, Thema Fanbeauftragung, wie gesagt, auch Soziales, Dinge, die eigentlich einen Verein bewegen. Und ich sehe natürlich in allen Bereichen da irgendwie Potenziale, etwas zu ändern oder zu verbessern. Ne? Also das,
okay. Konkret, einfach mal so ein Beispiel, musst du jetzt natürlich jetzt keine halbe Stunde irgendwie deine Vision bereitlegen, aber so als Beispiel, was dir vielleicht gerade einfällt, wo du Potenzial siehst, wo du dran gehst an Themen irgendwo?
Also konkret dran gehen wir noch eigentlich an gar nichts. Zurzeit nach 3 Monaten, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir immer noch in dem Thema Bestandsaufnahme. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Und da sind wir gerade dabei, die Prozesse, die, es war jetzt so ein bisschen kaufmännisch alles, die ausgeführt werden, einfach besser zu machen. Also es gibt ja auch durchaus vorhandene Prozesse. Angefangen, wie verkaufe ich ein Ticket, wie spreche ich einen Sponsoren an, was wird da drum gemacht, das einfach mal so ein bisschen zu vereinheitlichen, zu standardisieren und auch mal zu dokumentieren. Ne? Das sind so die Dinge, die gerade mich bewegen.
Okay, also Grundlagen schaffen,
ganz
okay.
Genau.
Okay, und das Thema Sponsoring, gerade mal, sorry, ergänzend, das Thema Sponsoring, ist dann auch dir zugeordnet oder untergeordnet, sage ich mal?
Untergeordnet, nochmal, das waren ja auch so ein bisschen Fragen im Chat schon, die genaue Zuordnung. Es gibt häufig so viele Schnittmengen, dass es so klare Zuordnungen gar nicht gibt. Ne? Also die Frage der Sponsorenansprache ist mit Sicherheit nicht meine erste. Wenn man aber hinterher nochmal in das Nachbearbeiten geht, wie wird ein Sponsor behandelt, wie wird eine Rechnung gelegt, bekommt er eine Mahnung oder einen freundlichen Anruf? Also all so diese Dinge, die es auch in einem normalen Wirtschaftsunternehmen geht. Ne? Die müssen eigentlich erstmal festgelegt werden. Wer ist dafür zuständig? Wenn es Reklamationen gibt, wenn sich wer aufregt, wenn was nicht richtig gelaufen ist, wie korrigiere ich das vielleicht gegebenenfalls? Also alles das, was eher im Backoffice passiert, das ist natürlich mir schon zugeordnet. Okay. Ne? Das, was auch den kaufmännischen Bereich betrifft. Mhm. Deswegen kann man nicht sagen, der Bereich Sponsoring ist mir zugeordnet, mal unbedingt oder nicht. Ne? Das ist,
okay. Also im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du momentan jetzt gerade dran, sage ich mal, weil ja, du sagst, das Ganze fließend ist, monetären und strukturellen Schichten in dem Bereich.
Ganz genau, ganz genau.
Gut zusammengefasst. Und was ist so die Aufgabenteilung zwischen dir und Marco Popjuk?
Um in dem Bereich Sponsoring zu bleiben. Ne? Der Marco ist dann jemand eher, der vorne vertrieblich halt einfach tätig ist, ne? Der natürlich hier auch die Unternehmen, die Personen besser kennt, als ich das nach 3 Monaten bereits kann. Habe zwar auch an 2 Abenden teilgenommen, um einfach mal Personen kennenzulernen, aber natürlich nach so kurzen Treffen und so vielen Gesichtern und Händen, die einem da entgegenschwirren, ist das noch nicht so möglich. Das heißt, die Ansprache ist zum Beispiel in dem Bereich eher Marco zugeordnet. Und wenn es dann hinterher in die Abrechnung geht, wie wird was aufbereitet, auch wie werden Listen, Datenbanken angelegt, das ist dann wahrscheinlich eher gerade mein Part.
Okay. Also ich merke gerade, wir müssen nicht ein Jahr nochmal einladen, wahrscheinlich. Ne? Okay.
Genau, kurze Rückfrage auch dazu, Frank, von meiner Seite. Genau, also so eine kaufmännische, ich sag mal so, Ausgangsbasis, Sprungbrett zu haben für die Professionalisierung. Als Gary meinte, so glaube ich, auf dich zugekommen ist, gab es dann auch so eine Anforderung, okay, wie machen wir danach weiter? Also fällt es auch in deinen Aufgabenbereich zu sagen, okay, wie kann sich der Waldhof finanziell besser aufstellen? Welche Visionen haben wir strukturell etc.? So kommt das auch noch. Du hast ja gesagt, ihr seid noch in der Bestandsaufnahme. Aber wird es dann darauf sozusagen auch in deinen Aufgabenbereich fallen und Überschneidungen etc. geben?
Natürlich, das ist immer Freud und Leid des administrativen Bereiches, dass der natürlich irgendwo einen Benchmark schaffen muss und auch interne Ziele irgendwann festlegt, ne? Oder auch Budgets zuteilt, sage ich mal, und natürlich auch die Kontrolle der Einhaltung dieser übernimmt. Ne? Also wenn man den interessantesten oder öffentlichsten Bereich häufig nimmt, den Spielerbereich, ne? Wer ist denn für eine Spielerverpflichtung zuständig? Also man kann diese Fragen jetzt in ganz viele Bereiche stellen. Wer ist dafür zuständig? Natürlich ist der Kaufmann, ist der sportliche Geschäftsführer dafür zuständig. Aber, und da muss der kaufmännische Geschäftsführer halt einschreiten, wenn er dann sagt, so, dein Budget ist ausgeschöpft, du willst zwar den Spieler verpflichten, aber den gibt es halt nicht, weil das Budget überschritten ist, dann ist das immer ein Zusammenspiel. Das wird natürlich nicht geben, nachdem eine Verhandlung stattgefunden hat, sondern vorher wird dann eine enge Abstimmung stattfinden. Ne? Aber deswegen kann man immer nicht eindeutig sagen, der komplette Prozess oder das komplette Abarbeiten dieses fällt in einen Bereich. Ne? Es gibt immer wieder Schnittmengen und so soll es ja auch sein eigentlich, dass viele Bereiche in vielen Dingen zusammenarbeiten. Mhm.
Genau, Yannick, du bist ja schon länger dabei. Deswegen fragt hier Bizeps Cobra 123, wie ist denn generell sozusagen so eine langfristige oder eine strategische Kommunikationsstrategie des SVW? Genau, gibt es da irgendwie so einen Plan, wo der Waldhof wie stehen soll?
Ich glaube, vielleicht noch kurze Zwischenfrage oder passt auch thematisch dazu. Erklär uns auch mal kurz, was genau dein Aufgabenbereich ist. Klar, Pressesprecher, man sieht dich immer Interviews vor dem Spiel, nach dem Spiel etc. Ja. Aber ich habe auch Fragen gesehen, Social Media Post etc. und so weiter. Also grenzt es mal kurz ab. Du hast vorhin gemeint, glaube ich, Mädchen für alles bei Heidelberg. Also kannst du das ein bisschen eingrenzen, was genau in deinen Verantwortungsbereich fällt und dann daraufhin, okay, wie sieht mögliche Strategie aus, etc., was der Paul gefragt.
Genau, also grundsätzlich bin ich für die komplette Unternehmenskommunikation erstmal zuständig, nicht nur für den Sport, sondern eben auch, ich sag mal so, CSR-Themen zum Beispiel, die immer wieder anfallen. Das sind alles, was
CSR?
Corporate Social Responsibility, Herzbube im Endeffekt beim Waldhof.
Okay.
Die Themen liegen bei mir auf dem Schreibtisch und grundsätzlich geht es darum, wie schaffen wir den Waldhof nach außen in der Öffentlichkeitsarbeit? Da geht es dann darum, eigene Social Media Kanäle, aber eben auch in der Zeitung oder Magenta gut zu platzieren, positionieren. Und im Idealfall berichtet Magenta jedes Mal super über uns.
Das ist ein bisschen, klar, gerne. Darf ich kurz reinfragen, wie sieht denn das Leitbild aus? Wie wollt ihr den Waldhof positionieren?
Ich sag mal so, der Waldhof hat natürlich sein Image und hat auch ein negatives Image erstmal nach draußen. Aber wir wollen halt schon zeigen, der Waldhof, dass der Verein mit den die Fans im Hintergrund. Wir versuchen natürlich auch immer so ein bisschen diese Fanwucht. Wir haben immer, wenn wir gewonnen haben, posten wir das Video mit der Mannschaft vor den Fans danach. Das ist für uns einfach so ein ganz klares Ding. Wenn wir gewonnen haben, dann ist das so unser Credo. Wir möchten so zeigen, ey, wir sind eine Einheit. Wir sind so als Stadt der Waldhof. Das muss nach draußen auch so die Marke sein, dass jeder weiß, ey, der Waldhof kommt. Das ist was Positives, dass die Leute sehen, auch wenn die in Bremen auf Social Media gehen, dass sie sehen, ey, beim Waldhof, oh, guck mal, da rappelt es im Endeffekt, da ist die Stimmung gut. Das ist so ein bisschen ja auch das, was wir vermitteln wollen. Und mit der Kommunikationsstrategie vielleicht, um da zurückzukommen. Julia kam ja letztes Jahr im Sommer dazu, Julia Schulz als Social Media Managerin. Mhm. Und ich sag mal so, vorher habe ich ja alles zusammen gemacht und ich bin jetzt nicht der allertalentierteste Social Media Manager, würde ich mich selbst einschätzen. Und mit Julia haben wir einfach versucht, uns nahbarer zu machen. Wir haben dadurch mehr Einblick in die Mannschaft gegeben über so Sachen wie Frage der Woche. Wir wollten haben, dass Leute ins Stadion kommen, weil sie den Waldhof sehen möchten, aber auch, weil sie halt das Gefühl haben, ey, ich kann mich mit der Mannschaft identifizieren. Das sind Jungs, mit denen ich sage, ey, da würde ich auch zusammen gerne abends hier in die Quadrate gehen oder auf den Jungbusch. Das sind so die Geschichten, wo wir gesagt haben, ey, wir versuchen die Leute einfach so nah wie möglich mitzunehmen. Klappt mit manchen Aktionen besser, mit manchen schlechter. Aber wenn man überlegt, letztes Jahr sportlich war natürlich fragwürdig. Trotzdem haben wir es geschafft, den Zuschauerschnitt schon relativ stark nach oben zu heben. Vor allem bei den ersten Spielen. Da hatten wir halt übers Trainingslager gute Inhalte gemacht. Und ich behaupte mal, wenn dann auf einmal beim ersten Heimspiel 2.500 mehr Leute im Stadion sind, dann hat es funktioniert im Endeffekt. Und das ist auch jetzt für die Zukunft aber die Strategie, dass wir schauen, wie können wir uns wieder ein bisschen nahbarer machen, weil ich finde, wir haben vielleicht ein bisschen nachgelassen auch über die letzten Monate. Jetzt sind wir aber auch sportlich wieder erfolgreicher. Jetzt müssen wir schauen, wie schaffen wir es trotzdem, die Bindung wieder weiter herzustellen, die vielleicht auch in den ersten Monaten vom Jahr ein bisschen verloren gegangen ist, eben auch durch solche Sachen wie, wir entlassen den Trainer nach dem zweiten Spieltag. Das ist natürlich dann auch viele Fragezeichen bei Fans, was ja auch ganz normal ist.
Jetzt muss ich gerade mal nachhaken, weil du gemeint hast, von wegen negatives Image oder wir hätten negatives Image. Wieso nimmst du das wahr oder an was machst du das fest? Ja, genau, und dann, wo kommt es denn her, deines Erachtens? Erstmal vielleicht das.
Okay, ich glaube, das negative Image kommt grundsätzlich erstmal daher, jetzt, man schaut bei uns nach und alle 3 Wochen gibt es eine Meldung vom DFB, der Waldhof bezahlt Strafe XXX für Pyrotechnik oder für rassistische Äußerungen, Becherwürfe. Und das sind ja die Seiten erstmal, das wird aufgegriffen von Liga 3 Online, Bild-Zeitung und so weiter. Hier regional, wir wissen, dass wir jetzt kein großes Fanproblem haben, aber das ist überregional, was rüberkommt. Liga 3 Online, das liest in ganz Deutschland, lesen es die Leute. Und da werden natürlich dann mehr über solche Sachen wie Strafen berichtet. Dann schaust du die Strafentabelle an, der Waldhof auf Platz 1 letztes Jahr. Das sind natürlich so Aspekte, die einfach schon das Image auch, ich will nicht sagen beschädigen oder so, aber was natürlich schon so ein Image dir geben einfach. Mhm. Und dementsprechend, wir wollen ja auch haben, dass die Familien zum Waldhof ins Stadion kommen. Das ist ja auch so ein Fall. Also wir sind ja, das ist ja gerade ein großes Thema, bei uns im Stadion, wir haben ja ein sicheres Stadiongefühl. Also ich glaube, niemand muss Angst haben, wenn er bei uns ins Stadion geht. Trotzdem, wenn natürlich dann da liest, wir bezahlen 250.000 Euro Strafen im Jahr, dann kann das natürlich nach außen schon ein anderes Image geben.
Ja, okay, wobei ich ehrlich gesagt den Eindruck, ihr habt manche Leute gehen gerade deswegen hin, weil es ein bisschen anders läuft wie in Hoffenheim zum Beispiel. Ja, aber gut, anderes Thema, das können wir dann später nochmal diskutieren. Aber was ist denn dein Ansatz, damit umzugehen, um das, was du negativ wahrnimmst oder beziehungsweise nach außen kommt von mir aus auch, dann in eine positive Richtung zu ziehen? Oder wie gehst du damit um? Einfach als Ansatz oder was? Wie gehst du da dran?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, die perfekte Antwort darauf gibt es nicht. Das an erster Stelle. Ich glaube, ich würde es wirklich aber auch so beantworten mit dieser, andere Themen über so CSR-Sachen zum Beispiel, also Herzbube-Geschichten, dass wir da zeigen, ey, wir gehen jetzt zum Beispiel nächste Woche sind wir wieder hier im Uniklinikum, besuchen die Kinderabteilung mit Spielern, bringen den Nikolaus quasi holen wir nach. Über solche Geschichten, glaube ich, kann man schon auch den Waldhof, vor allem regional, das kriegt natürlich überregional ehrlicherweise keiner mit, da versuchen wir natürlich schon auch solche Punkte zu setzen, einfach um das Image weiter positiv zu machen und zeigen, ey, der Waldhof, wir sind ein cooler Verein, was, glaube ich, auch in Deutschland bekannt ist. Also ich glaube es nicht, dass die Leute überall hocken und sagen, oh, der Waldhof, der Assi-Verein, das sind wir auch einfach nicht. Aber ich glaube schon, dass wir da positive Punkte setzen können.
Das wäre jetzt auch genau meine Nachfrage gewesen. Nimmst du aufgrund der Anfragen, die du bekommst und was so bei dir auf dem Schreibtisch landet oder am Telefon, das so war, dass der Verein so negativ wahrgenommen wird, weil mein Eindruck, wenn ich mit Leuten spreche, bundesweit, die auf den Waldhof schauen, auch wenn du Magenta hörst, sobald die im Karl-Benz-Stadion stehen, hörst du ja immer, hier kribbelt's und was auch immer dir so kommt, das riecht nach mehr und so. Deswegen, ich weiß gar nicht, ist so diese Wahrnehmung so da von außen?
Ich mache mal ein gutes Beispiel. Ich habe jede Woche bestimmt 2 Presseanfragen von irgendwelchen, ich sag mal so, in der Kurpfalz oder im Südwesten hier anfragen, ob wir uns dazu äußern könnten, warum der Laternenmast in oder der Ampelmast in Viernheim, warum da alles voller Sticker ist. So, und dann sitzt du da und denkst, ja, was sagen wir jetzt dazu? Was sagen wir jetzt dazu? Und natürlich die Fußball verstehen, die wir mittlerweile, ich sag wie es ist, wir antworten darauf nicht mehr, weil was wollen wir darauf antworten? Also das. Wir werden es nicht ändern können, dass da jetzt irgendwelche Sticker hängen. Oder da gab es doch in, ich glaube in Weinheim, diesen Heimatschriftzug, der angemalt worden ist. Ja, was sollen wir da machen? Aber trotzdem, ich sag mal so, bei den Fußballern, die finden es vielleicht irgendwie wie cool, aber es geht ja auch darum, Leute, die vielleicht nicht dem Fußball zugesonnen sind, den Waldhof positiv darzustellen. Für die ist dann einfach, oh, die Waldhof-Fans haben das Ding angemalt. Das ist aber scheiße, das ist Sachbeschädigung.
Dann würde ich, genau, weil das passt vielleicht ja ganz gut, das Image vom Waldhof und so weiter. Und Frank, du bist ja dann wiederum für die Sponsorensuche auch zuständig. Nein? Okay, dann.
Okay. Für den Vertrieb nicht, hatte ich ja gerade eingangs gesagt.
Ah ja, okay.
Die Suche nicht.
Genau, ja, genau. Also du würdest es sozusagen, wenn die Suche da ist, wenn der Sponsor gefunden wurde, dann würdest du sozusagen Verträge aushandeln oder. Genau, das dann abrechnen. Kriegst du das aber irgendwie gespiegelt und so weiter? Also es ist ja wirklich relativ schwierig hier auch.
Du bist ja quasi fast noch neutral, ne?
Genau. Oder vielleicht fangen wir mal anders an. Wie war denn so erstmal dein Image vom Waldhof? Dadurch, dass du jetzt kurz dabei bist, ist es ja vielleicht auch interessant.
Genau, ehrlicherweise muss ich sagen, habe ich mich natürlich jetzt nicht die letzten 10 Jahre mit dem Waldhof beschäftigt. Wie gesagt, Hannover ist da weit weg. Und da ist jetzt der Ruf vom Waldhof weder positiv noch negativ Richtung Hannover geheilt. Nochmal, als der erste Anruf kam und Waldhof, hat man natürlich eher was Positives damit verbunden. Ne? Nämlich, wie gesagt, ich bin 80er, 90er Jahre war ich schon Fußballfan. Ne? Das war ja so ein bisschen die Hochzeit vom Waldhof. Also da habe ich schon positive Momente, erfolgreiche Momente, erfolgreiche Spieler, Trainer mit verbinden können. Ne? Also von daher war das natürlich zunächst positiv. Wie gesagt, als der Anruf kam, war natürlich gerade so ein bisschen, ich sag's mal, umbruchen. Dann hat man ein bisschen weiter reingeguckt. Ne? Der Geschäftsführer ist gerade ausgetauscht. Wie gesagt, als ich angerufen wurde, war schon klar, dass die nächste Geschäftsführerin schon wieder geht. Wie gesagt, Trainer wurde gerade geschasst. In meiner Jahrfindungsphase wurde schon der nächste Trainer praktisch wieder geschasst. Also da hat man schon so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass zurzeit nicht alles da rund läuft. Dass da keine Kontinuität herrscht und dass man da so ein bisschen das Ganze wieder beruhigen muss. Und wie gesagt, ich meinem ersten Arbeitgeber war ich 17 Jahre, bei 96 war ich fast 21 Jahre. Also ich bin schon jemand, der jetzt nicht sagt, ich gucke da mal kurz und wenn es nicht passt, bin ich wieder weg. Sondern ich bin da, glaube ich, schon eher der Marathonmann, nicht der Sprinter. Und da habe ich mir schon mal eine Gedanken gemacht, was kann ich im Prinzip dazu beitragen. Ne? Und wie gesagt, wenn du darauf abzielst, noch mal ganz kurz, um auf die Sponsoren einzugehen, auch das ist natürlich so bei den Sponsoren angekommen. Ne? Und dann kann man natürlich häufig sagen, was möchte denn ein Sponsor? Das ist schon etwas, was mich interessiert und wo man dann mal reinhorchen muss. Gibt es hier was Waldhof-Spezifisches? Was ist in der Vergangenheit schlecht gelaufen? Und was kann man einfach in der Zukunft besser machen? Ne? Also da bin ich wieder Janik, da gucke ich nicht gern zurück, sondern ich schaue natürlich schon, was kann man einfach besser machen? Ne? Denn ein Sponsor ist ein Teil von denen, die am Waldhof hängen, genauso wie die Fans das sind. Ne? Da gibt es genug Diskussionen, was nun wichtiger ist oder ganz wichtig ist. Ich bin immer der Meinung, es sind alle wichtig, ne? Weil es gehört alles mittlerweile zu einem Fußball dazu und jeder findet nur seinen Platz da irgendwo. Ne? Und da sind wir als Verwaltung und als Mitarbeiter sind dafür zuständig, das den allen so gut wie möglich zu machen. Ne?
Eine wichtige Sache vielleicht noch ganz kurz. weil wir über das Image gesprochen haben, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Ich habe auch viele Freunde schon mal eingeladen zum Waldhof und jeder, der neu kommt, findet es immer geil. Und ich weiß nicht, auch als Rückfrage, ihr findet es doch auch, wenn ihr Leute mitnehmt. Ich glaube, niemand geht hin und sagt, oh nee, muss ich mir nicht mal anschauen. Leute, die ins Stadion kommen, die werden wiederkommen. Und ich finde, das ist auch so das Stadionerlebnis, wo auch nicht alles perfekt ist, wo wir auch immer noch, glaube ich, schauen, dass wir uns verbessern können auf jeden Fall. Trotzdem, die Leute kommen wieder, weil es ist einfach ein geiles Gefühl beim Waldhof, zusammen da in der Kurve zu stehen und auch auf der Tribüne zu sitzen. Und deswegen, das ist ja auch einfach das Positive, was wir haben, wenn du mal im Stadion drinne bist, die Leute werden wiederkommen.
Also ich habe zumindest mein Patenkind, da ich jetzt hier bin, gleich das erste Mal ein Stadion mitgenommen, was der erste Stadionbesuch. Ne? Vorher wahrscheinlich mal aus Funk und Fernsehen, vermeintlich Dortmund-Fan, hör mal bitte weg, falls du zuhören solltest. Ne? Aber jetzt sagt er, wenn er jetzt gefragt wird, auch in der Schule und so, sagt er halt Dortmund und Mannheim. Ne? Das hat ihm so gut gefallen. Einfach natürlich, erste Erlebnis hat jetzt noch keine Vergleichsmöglichkeit, aber ist etwas, was ihn mitgenommen hat, was ihn wirklich bewegt hat. Ne? Also war da offenbar gegen Osnabrück jetzt nicht so erfolgreich gewesen.
Das kann man vorher nie garantieren. Genau. Aber du hast jetzt einen wichtigen Punkt genannt. Zum einen, dass es eben nicht nur auf die Sponsoren ankommt, sondern Fans, Mitglieder. Und wir haben ja eine sehr gute Frage von Tom, auch gerne an euch beide gerichtet. Ich fasse es ein bisschen zusammen, dass die Mitglieder ja so die Grundlage für die Vereinsarbeit, aber auch für die finanzielle Stabilität sind. Jetzt wissen wir alle, dass sich der Waldhof relativ schwer tut, um die Mitgliederzahl, um diese finanzielle Basis praktisch zu erweitern, zu erhöhen. Welche Ansätze, Ideen gibt es da? Ich glaube, es gab ja ein Projekt oder bei Karlsruhe, die es mit Rabatten beispielsweise gemacht hat, wo die Mitgliederzahl dann rapide nach oben gegangen ist. Also ist das ein zentraler Aspekt, wo man auch sagt, okay, hier können wir uns verbessern, professionalisieren und wie sieht es im Detail aus, die Ideen, dass wir es wirklich schaffen. Ihr sagt es, wir haben hohe Zuschauerzahlen, Fans, es kommen immer Leute dazu, aber sie bleiben nicht als Mitglieder hängen.
Genau, also wie gesagt, es gibt viele Projekte, die hier anzugehen sind. Nochmal, das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig und elementar. Das habe ich bei Hannover auch im Hintergrund zumindest auch miterlebt, wobei sich zum Schluss sozusagen Kapitalgesellschaft und Fanszene vielleicht nicht ganz so eins waren, wie das vielleicht in anderen Vereinen so ist. Hier muss ich sagen, habe ich natürlich auch schon das Präsidium kennenlernen dürfen und fußballerisch sind wir da auch auf einer Wellenlänge. Nochmal, es gibt ja schon diese 10% Aktion, die ja noch einmal gepusht wurde. Das ist zum Beispiel eine Aktion gewesen, die umgesetzt wurde, jetzt auch nicht von mir initiiert, sondern wurde schon vorher vorbereitet. Aber natürlich muss das Ganze, man muss noch nach außen besser zeigen, dass das auch irgendwie zusammengehört, auch wenn das mittlerweile so der Leistungssport und der Breitensport, sage ich mal, in zwei unterschiedliche Gesellschaften gepflegt wird. So fühlt man sich doch im Background und auch nach vorne als eins. Und da muss man mit Sicherheit noch dran arbeiten, das besser nach außen zu zeigen. Ob das immer in der Mitgliedergewinnung dann endet, das muss jeder natürlich für sich selber entscheiden. Da, sag ich mal, in die Köpfe der Leute kann man auch nicht rein. Es gibt halt genug Leute, die sich nur eine Dauerkarte kaufen und wirklich nur den Leistungssport sozusagen fördern wollen. Das muss man einfach mal ändern und auch mal sagen, ne? Es gehört halt auch noch so ein bisschen mehr dazu zum Waldhof als den Leistungssport. Es gibt auch den Breitensport und den gilt es vielleicht auch genauso zu fördern. Und das macht man durch den Kauf einer Dauerkarte halt eben nicht.
Ja, wobei es ja so beim Waldhof noch durchaus so ist, dass da ja auch gerade im Jugendbereich noch durchaus noch im e.V. angesiedelt ist, also da schon noch eher eine Verzahnung da ist und eben was der Tom in seiner Frage da auch rüberbringen wollte, es ist ja auch ein gesunder e.V. bringt ja auch der GmbH schlicht und einfach was. Ich denke mal, klar, wenn man bloß sagt, bitte werde Mitglied, wird da sicherlich wenig passieren, vermute ich mal. Aber ich denke mal, ja, wie ich schon erwähnt wurde, also ich denke mal, wenn man da einen Fokus drauf setzt und es auch pusht, dann geht da durchaus was. Also ich meine, sagen wir mal, wir wissen halt auch aus Erfahrung, deinen Vorgängen war das jetzt nicht so wichtig, um es mal dezent auszudrücken. Genau, also das ist was, was wir, glaube ich, vom Tom auch wieder schon übernehmen können. Also das halten wir, glaube ich, auch für wichtig und das nehmen wir einfach mal, gehen wir einfach mit auf den
Weg. Ich habe eine Gegenfrage. Klar. Weißt du, wann das letzte Mal der Heimbereich im Karl-Benz-Stadion ausverkauft war?
Den Namen dürfen wir hier nicht nennen, aber gegen...
Nee, war noch ein bisschen später tatsächlich.
Noch später?
Ja.
Gegen Sandhausen.
Es war auch nicht Sandhausen, es war nicht Dynamo Dresden. Ich kann einmal die Antwort gleich geben und es war gegen Union Berlin wegen Corona-Bestimmung. Da durften 14.600, glaube ich, kommen. Das Spiel war damals ausverkauft. Und warum ich die Frage gestellt habe, man muss natürlich schauen, was für Mehrwerte hat man, wenn man Mitglied ist beim Waldhof. Hat man dadurch, dass wir ein Stadion haben, wo im Endeffekt nie ausverkauft ist, oder hoffentlich ausverkauft ist irgendwann, aber wir haben natürlich immer eine Kapazität, was für einen Mehrwert hast du, dass du dann das Mitglied bist. Da müssen die Leute schon wirklich sagen, ey, okay, ich will den Verein unterstützen, aber zum Beispiel sagen, okay, ich kann zum Beispiel mir Tickets vorher kaufen, das versandet bei uns beim Waldhof im Endeffekt, weil davon hat man nichts.
Na gut. Ja, aber das ist ja bloß eine Idee von vielen. Also ich meine, wenn man das unterstützen will, das ist ja genau die Anregung, irgendwie zu gucken, okay, wie kann man da vielleicht noch was machen, ja?
Zum Beispiel finde ich, wäre es natürlich toll, wenn es einfach immer auch im Stadion die Möglichkeit gäbe, sofort Mitglied zu werden, also dass das auch irgendwie angegangen wird und so weiter. Wir haben gestern gerade einen witzigen, einen interessanten Film über Ultras in Bergamo gesehen. Genau, da ist es zum Beispiel so, dass Bergamo das macht, dass jeder Neugeborene ein Bergamo-Trikot zum Beispiel direkt ins Krankenhaus bekommt. Ich weiß nicht, ob das so Sachen sind, aber es waren irgendwie nette Aktionen, die vielleicht ja auch ein bisschen mehr die Stadt an den Waldhof verbindet.
Ja.
Aber gut.
Ja, guter Punkt. Ja.
Okay. Vielleicht, genau.
Gut, aber wir wollen ja Fragen stellen, ne?
So, Sven, du hattest, glaube ich, Fragen stellen und Anregungen geben, immer gern gesehen.
Nee, für mich war vorhin nochmal die Frage, Frank, du hast ganz viel über diese lange Zeit gesprochen, die du bei Vereinen warst, die Kontinuität. Wenn ich mir, kann Janik auch gerne was zu sagen, also wenn der Waldhof für was steht, außerhalb des Spielfeldes in den letzten Jahren, dann ist es definitiv keine Kontinuität. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Trainer es waren. 4, 5?
Mehr.
6?
Ich glaube 7.
6 seit ein paar Jahren. In so einem Gesprächsprozess ist sowas... Also Frage einerseits, Frank, an dich, in so einem Gesprächsprozess, führt sowas dazu, dass man nochmal zweimal drüber nachdenkt, ob man an die Stelle antritt, oder ist es einfach so attraktiv, dass man sagt, will ich auf jeden Fall? Und bei Janik dann, ich schließe gleich an, nehme es mit rein, diese Frage, wie kriegt man das kommunikativ nach außen gelöst? Also diese, weil du bist ja permanent im Krisenkommunikationsmodus gewesen. Wenn ich mir allein die Abschiedsnachricht anschaue oder die Pressemitteilung zum Abschied von Marco Antwerpen, wo, glaube ich, noch nicht mal der Name erwähnt wurde. Der Abschied jetzt am zweiten Spieltag. Ich würde es einfach gerne mal rübergeben, weil das für mich schon eine zentrale, wie soll ich sagen, Darstellung des Vereins ist, auch nach außen.
Ob ich mir das mal überlegt habe oder ob es so attraktiv war. Nein, ich habe es mir nicht noch mal überlegt. Es war ein attraktives Angebot. Und ich habe natürlich eine andere Erklärkette bekommen, als das vielleicht auch nach außen getragen wurde. Ne? Also dadurch, dass das schon im Bewerbung, eigentlich im Ja-Sage-Prozess gewesen ist, habe ich natürlich da schon...
Was war da die Erklärung?
Das habe ich vergessen, das kann ich gar nicht mehr genau sagen.
Schade.
Wenn es dir wieder einfällt, das war so plump, Power.
Genau, von daher war das kein Thema, sondern hat mich eher nochmal bestätigt, dass ich mit dem Gary Zuber, mit dem ich schon jahrelang gut zusammengearbeitet habe, dass das auch funktioniert, dass der in so einer Phase da auch schon an mich gedacht hat im Prinzip und dass wir da schon eng zusammengearbeitet haben, ohne dass ich da jetzt schon was zugetan hätte und das auch hätte beurteilen können überhaupt, ne? Sondern da war ich eigentlich nur schon stiller Zuhörer. Aber es war schon sehr wertschätzend von ihm, einfach mich da persönlich zu informieren. Und das war schon sehr gut.
Bei mir waren es, ich habe nachgezählt, 7 Trainer und 5 sportlich Verantwortliche in den knapp über 5 Jahren. Also,
gut, du bist ja auch schon 20 Jahre bei uns.
Ja, genau. Ja. Dementsprechend habe ich ein paar Leute kennengelernt. Ich glaube, in so Krisenkommunikationszeiten, du wirst, egal was du sagst, es wird immer das Falsche sein. Du kannst vor allem in solchen Sachen wie... Jetzt, um auf den Fall mit Marco Antwerpen zu kommen, da kann ich sagen, natürlich hätten wir gerne eine richtige Pressemitteilung gemacht, aber es gibt dann ja verschiedene Beurlaubungsszenarien, auch rechtlich gesehen. Und manchmal kann man dann einfach auch nicht einen Satz mehr sagen, als man gerne würde auch. Das war damals der Fall. Ich glaube, wir hatten viel Krisenkommunikation, vor allem die letzten beiden Jahre jetzt natürlich, durch den sportlichen Misserfolg. Aber ich würde sagen, es gibt nicht diese perfekte Strategie. Man muss wirklich dann ja auch spontan ein bisschen handeln und du musst auch schauen, wer ist dann die Person, die reden können in dem Moment. Zum Beispiel muss auch schauen, wer ist der sportliche Leiter, wer kann sich wohin stellen, wer kann im Endeffekt auch mal auch auf sich was einprasseln lassen. Ich sage zum Beispiel, der Gerry Zuber hat das meiner Meinung nach bei der Entlassung von Dominik Laroga ausgezeichnet gemacht, weil er sich direkt auf die Pressekonferenz mit hingesetzt hat und einfach auch erklärt hat. Er hat auch gesagt, ey, nimmt er auf seine Kappe. Und hat das meiner Meinung nach dann gut gemacht. Aber du weißt auch nicht, wer ist dein sportlicher Leiter, wer kann jetzt auch reden und wer kann das dann auch ja, gut verkaufen. Deswegen, ich glaube, es gibt nicht diese perfekte Strategie, die man einfach gehen kann.
Okay. Okay, schweigen in der Runde. Dann über. Oder hast du gerade was, Paul?
Ja.
Brennend.
Ja, ja, es wär jetzt ein bisschen, es wäre jetzt so ein kleiner Sprung.
Habe ich auch vor.
Also. Achso, okay. Und zwar ein User namens Comp schreibt hier von einem Transparent, den unter anderem auch die UM gemacht hat, zum Thema, zu der Rolle von Thorsten Weck. Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen was zum Thorsten Weck sagen und auch welche Rolle er beim Waldhof hat?
Wer will?
Ja, ich glaube, es ist einfach jemand, der sich im sportlichen Bereich gut auskennt, lange vernetzt im Fußball gearbeitet hat. Und ich glaube, für Bernd Beetz, der ja auch aus dem Handelsbereich herkommt und dem Sport neu war, hat er sich am Anfang halt umgeschaut und hat geschaut, wer ihm da mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.
Aber der ist doch jetzt erst gekommen, oder? Also der Thorsten Weck, oder?
Ist er ist seit einer längeren Zeit, ich glaube, man kann es fast in einem Satz beantworten, der ist einfach ein sportlicher Berater vom Aufsichtsrat. Und der gibt Vorschläge und mal hört der Aufsichtsrat drauf, mal hört er nicht drauf. Und ich sag mal so, es war ja lange auch immer gesagt, man möchte mehr Kompetenz im Aufsichtsrat haben. Und da hat man sich einfach dann extern einfach einen Berater dazu geholt.
Okay. Hat er aber eine Anstellung beim SV Waldhof?
Nein.
Okay. Wird er bezahlt, wenn er zum Beispiel gute Tipps gibt?
Nicht vom SV Waldhof zumindest.
Von mir auch nicht, ja.
Okay, nee, weil du als der Zettel müsste ja über dich gehen.
Genau.
Die Abrechnung, okay. Ja. Die genau. Abrechnung ist noch nicht über deinen Schreibtisch
genau.
Gerutscht. Okay, weil es ist natürlich in gewisser Weise, wenn ich euch beide vor mir habe, habe ich einfach was ganz Greifbares. Ja. Ja? Ich finde, da ist eine Transparenz. Wir können dich fragen, Yannick, was ist dein Aufgabenbereich? Dich natürlich, Frank. Und so weiter, wie ihr zum Waldhof gekommen seid. Und in ihr gewisserweise müsst ihr auch, also dafür stehen, was ihr macht, ja, oder ist ja, ja auch schön. Was, glaube ich, bei uns Fans so ein bisschen komisch ist, wir wissen gar nicht, was macht er, welche Verantwortlichkeit, von wem wird er dann gehört, wie kommt es dann sozusagen in den Verein rein, sagt er dem Aufsichtsrat was, wem sagt er was? Also diese Rolle ist uns nicht klar und deswegen glaube ich, ist es so ein bisschen auch, ich glaube, da würde uns Transparenz, hätten wir gerne, glaube ich, ein bisschen mehr Transparenz.
Verstehe genau. Ich, ja.
Ja, aber wie gesagt, ist glaube ich schon gesagt, so als Tippgeber, ne? Also er zeichnet keine Verträge, er kriegt da keine Provision für vom Waldhof als Tippgeber. Ne? Das heißt, genau die Findung wissen wir gar nicht. Also wenn Verträge zustande kommen, können wir gar nicht sagen, wie viel Anteil er daran hat oder hatte, wo das gewichtet ist. Ne? Gibt da mal gute Hinweise, guck mal da oder vielleicht kennt er da mal einen Spieler. Es bezieht sich immer auf den sportlichen Bereich halt. Da ist er halt relativ gut vernetzt und ich glaube, dieses Netzwerk möchte man einfach mit ausnutzen.
Okay, aber und trotzdem, und ich mache noch eine letzte Frage, weil es war wirklich ganz oft gestellt, deswegen, was ist das dann zum Beispiel in Abgrenzung zum Gerrit Zuber oder zum Schober? Also irgendwie, ich dachte, das wäre eigentlich eher deren Aufgabe.
Die setzen es ja auch um, also ja. Ne, oder auch nicht. Also ne, ja. sind jetzt nicht weisungsgebunden, aber natürlich, wenn jemand sagt, wenn du einen talentierten Spieler kennst und mir den jetzt mitteilen würdest, und den wird man sich natürlich auch mal anschauen. Ne? Und genauso ist das natürlich nur mit einem anderen Netzwerk im Hintergrund auch beim Thorsten der Fall.
Okay.
Zufrieden, Paul, halbwegs. Ja, lass mal so stehen.
Nochmal, ist einfach genau. So, also der Gerrit Zuber, der führt dann die endgültigen Gespräche mit dem Spieler, ne? Der spricht mit dem Trainer auch, ne? Also wendet sich natürlich auch intern, also natürlich würde der Gary die Verträge im Prinzip mit dem Spieler aushandeln, muss ich aber natürlich mit dem handelnden Trainer abstimmen, ist das Profil, was du da suchst, passt er in das System, was gespielt werden soll oder was du dir vorstellst, und dann im Endeffekt entscheiden dann die beiden nochmal. Und dann kann man nochmal fragen, lieber Frank, passt das noch in unser Budget? Und dann, sage ich mal, ist die Entscheidungsfindung
da auch. Hat er irgendein Interesse trotzdem? Ich meine, man kennt es ja von Hoffenheim, wo der Roger Wittmann zum Beispiel Spieler...
Nein, hat keine Agentur, also stellt auch keine Rechnungen. Also nochmal, er wird nicht von Waldhof bezahlt.
Okay, dann halte ich mich jetzt zurück.
Okay, das wäre auch genau nochmal meine Nachfrage gewesen. Die Entscheidung liegt beim
Gary. In allen Augen gesehen.
Okay, da wir ja auch in einer Fan-Radiosendung sind, würde ich dann auch gerne das Thema oder die Richtung des Gesprächs zur Richtung Fans mal lenken. Also einfach aber insofern, und gleich vorab, ich will keinen Fishing for Compliments, also von euch, das ist nicht mein Zweck, sondern wie ist aus eurer Sicht der Stellenwert, schlicht und einfach die Fanszene hat für den Verein.
Janik? Ja, ich bin schon lange dabei und eine lustige Geschichte. Wir hatten das erste Jahr hatte ich ja keine Zuschauer im Stadion gehabt. Ich war in diesem Corona-Jahr damit dabei, ich glaube mal 500 oder so, aber wirklich minimal. Und dann hatten wir das erste Heimspiel, war dann gegen Magdeburg gewesen. Da waren 7000 Zuschauer im Stadion gewesen und es war das erste Spiel und ich ehrlicherweise, ich wusste auch nicht, dann hundertprozentig vielleicht auch, worauf ich mich eingelassen habe in dem Moment. Und wir lagen dann früh 2-0 hinten und dann ruft mich der Produktionsverantwortliche von Magenta und sagt, Janik, wir haben vor der Osten ein Problem. Und dann ich komme runter. Dann bin ich runtergekommen und dann stand da der Fanbeauftragte von uns und sagt, so, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder die Kamera hinterm Tor geht weg oder die Leute von der Tribüne kommen in den Innenraum und kümmern sich selbst um die Kamera. Und dann habe ich gesagt, ja, bitte stell die Kamera weg. Und da habe ich schon so gewusst, auch die Fans haben eine gewisse, ja, auch eine Macht einfach in so einem Verein. Das finde ich ist auch schon ein Teil der Wahrheit. Nenad, du guckst.
Kurzer Rückfrage, war die Kamera auf die Fans gerichtet oder war die Kamera auf
den Spieler? Ja, der Kameramann hat natürlich auch die Stimmung einsammeln wollen. Und seit dem Tag haben wir auch die Regel, dass da die Kamera nicht steht einfach. Also wir haben dann dafür eine Lösung gefunden.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass das in anderen Stadien auch nicht vom Block
geht. Nein, natürlich. Geht, ist wahrscheinlich also, genau das Gleiche. Ja, aber eben. Das war dann schon, wo ich gemerkt habe, okay, auch die Wichtigkeit von den Fans in dem Moment. Und natürlich, wenn wir auswärts fahren, wir sind da in Schweinfurt auf dem Regionalliga-Platz und da stehen 1300 bei 0 Grad in dem Block drin. Oder das ist einfach, ja, das haben nicht viele Vereine und das ist einfach ein Unterschied, den der Waldhof ausmachen kann. Die letzten beiden Jahre, ohne die Fanunterstützung, als es gar nicht gelaufen ist, wären wir abgestiegen. Wir wären einfach abgestiegen. Wir hätten die Spiele nicht mehr gezogen. Es war immer trotzdem da, auch die Stimmung ist auch manchmal gekippt, aber trotzdem am nächsten Spieltag waren die Leute wieder da gestanden und haben uns diese extra 5% gegeben. Und ich behaupte auch, Spieler wechseln auch zum Waldhof, weil sie genau vor solcher Kulisse spielen wollen. Du hast dann die Möglichkeit, kriegst du vielleicht das, sagen wir mal, 1000 Euro mehr bei Viktoria Köln, aber hast dann halt nicht die tollen Fans oder spielst bei uns und hast dann Gänsehaut, wenn du aus dem Stadion rausläufst. Ich finde, das ist einfach so eine Sache, die Fans haben einfach so eine Macht und die machen den Verein auch einfach aus. Das ist für mich, ja, das Waldhof sind die Fans.
Ja. Frank, deine Sicht?
War die Frage so ein bisschen, ich habe das allgemeiner empfunden, glaube ich. Welchen Stellenwert hat ein Fan in einem Verein? Und wie gesagt, wenn man da als neutraler Beobachter drauf schaut, dann sieht man halt, dass Spieler, Funktionäre, Kamerateams, TV-Sender schon schauen, wo ist Stimmung, ne? Was wird live übertragen, wo ist eine große Präsenz. Und nochmal, das macht den Fan aus. Und auch im Fanwesen gibt es ja auch die verschiedensten Fans und die verschiedensten Kulturen. Und das macht es im Prinzip auch aus. Ne? Es gibt diese aktive Fanszene, die natürlich so ein bisschen für die Stimmung verantwortlich ist. Es gibt in ganz vielen Stadien da schon Familienblöcke, wo tatsächlich ganze Familien im Prinzip reisen, das Fußballspiel als Event sehen, vielleicht vorher essen gehen, irgendwo grillen oder so. Es gibt die Seniorenecke, also die Helmut Schönecke, sage ich immer, alte Bundestrainer, die sich noch über den Fußball aufregen können. Und das macht es im Prinzip aus, diese Vielfalt Vielfalt in den Stadien, dass für jeden etwas da ist. Also dass es ein Stadionerlebnis ist für Jung und Alt. Das macht es tatsächlich aus, finde ich.
Okay. Dann habe ich da gleich nochmal eine Ergänzung dazu. Wie würde denn dann für euch als Fanarbeiten euren Job definieren, sage ich mal? Also jetzt wirklich ganz konkret irgendwie darauf. Ich meine, ihr könnt ja natürlich als Vereinsverantwortliche in welcher Form auch immer darauf auch Einfluss nehmen. Und wie seht ihr das für euch in eurem Alltag?
Gerne? Yes. Bin ich ehrlicherweise etwas, bin ich mir nicht ganz sicher, worauf du hinaus möchtest, ehrlicherweise.
Na, die Frage war doch einfach relativ klar. Ich meine, wie definierst du die Fanarbeit für dich in deinem Job?
Das, ja, ohne Hinweis oder sonst sowas. Ich meine, das, nein, wir arbeiten ja im Endeffekt für unsere Fans. Ich sag mal so, die Kommunikation, das für mich, wir alle Sachen, die wir machen, ist ja, weil wir quasi den Fans auch irgendwie ein bisschen mehr.
Ja, gut, du hast ja auch, du hast ja klar, aber du hast ja auch mit Presse zu tun und so weiter und so fort. Und ich meine, es gibt ja verschiedene Bereiche, sage ich mal, die du als Pressesprecher jetzt Barkas zum Beispiel. Ja. Sorry, genau. Hab gleich hier vor Emotionen das Mikro gehauen oder den Schutz. Nein. Es gibt ja verschiedene Bereiche, dann schlicht und einfach, wo du tätig bist und jetzt gerade in Richtung Fans, deine Sichtweise will ich ja sehen, wie du da deine Arbeit definierst dafür, sag ich mal.
Ich bin ehrlich, ich bin mir nicht sicher, was du genau hören möchtest.
Das, was du dazu denkst. Ich habe da kein Bild, was ist, was Fanarbeit. Du sagen sollst.
Fanarbeit.
Nein, du hast ja...
Frank, vielleicht antworte ich einfach mal, ne, weil eine direkte Fanarbeit habe ich ja natürlich nicht normal, nee, natürlich. Aber alles, ich sage mal, das sagte ich auch eingangs, als ich mal im Fußball angefangen habe, war mir nicht so bewusst, dass im Prinzip alles Handeln, was man macht, mündet immer in dem Spieltag. Ob man eine Lizenz einreicht, ob man sich mit dem DFB kommuniziert, ob man Rechnungen schreibt, ob man Beschwerden bearbeitet, ob man, es gibt ja so vielfältige Dinge von vielen einzelnen Mitarbeitenden im Hintergrund, die immer nur eins auslösen wollen, dass der Zuschauer am Spieltag zufrieden Fußball gucken kann. Nochmal, und die vielen Gruppierungen, die wir auch haben. Und da tut jeder so ein bisschen was dazu beitragen. Ne? Jetzt habe ich das schöne Tut gesagt. Also jeder trägt dazu etwas bei, dass das auch vernünftig abläuft. Und wie gesagt, es gibt da viele Interessen, ne? Die da zu berücksichtigen sind. Und das Interesse des Vereins natürlich, jedem ein tolles Erlebnis irgendwo zu machen. Ich habe in meinem normalen Tun, wenn alles gut läuft, eigentlich nichts direkt, was ich dazu beitragen kann. Aber natürlich in meinem Arbeiten, nochmal, komme ich auf den Anfang zurück, endet es in meinem Spieltag. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich die Fanarbeit, die ich geistig immer leiste. Ne? Natürlich habe ich ab und zu auch schon mal Kontakt gehabt. Es gab auch schon Beschwerden, angefangen vom Lichtflackern, ist eine Tormusik wichtig, ist die Beleuchtung da auch wichtig. Ne? Also es gibt dann auch schon mal ganz konkrete Beispiele von Leuten, die sich da gestört fühlen, was man abarbeiten kann. Ansonsten, wie gesagt, gibt es verschiedene Aktionen, gibt Familientage, gibt Fanarbeit auch, gibt auch Mitarbeiter natürlich, die auf die Fanbelange ganz anders eingehen. Und das muss man einfach nur mit koordinieren, um jetzt was einfach ein tolles Stadionerlebnis zu ermöglichen.
Okay,
nichts zu ergänzen von mir.
Ja. Okay. Janik, ich sehe immer noch Fragezeichen über deinen Kopf, deswegen mache ich mit der nächsten Frage weiter, die auch von vielen gestellt wurde. Warum gibt es jetzt keine Spielerinterviews mehr mit Markus und Dino, die vor ein paar Wochen hier waren? Mhm. Was war der Hintergrund dieser Umstellung? Weil viele sagen auch, okay, man bekommt nur noch die Antworten der Spieler mit, etc. Vielleicht kannst du da ein paar Sätze dazu sagen, vorausgesetzt, ich habe meine Frage so formuliert, dass du sie verstanden hast.
Die habe ich gut verstanden. Und da habe ich auch eine relativ einfache Antwort darauf. Also, die Jungs machen das ja auch überragend und haben es auch immer sehr, sehr gut gemacht. Die DFB-Richtlinien erlauben Interviews, die dauern 3 Minuten genau. Also auch 3 Minuten 1 ist theoretisch außerhalb der DFB-Richtlinie.
Pro Spieler oder pro Video?
Pro Video, pro Spieltag im Endeffekt. Also wenn wir zum Beispiel 2 Spieler nehmen würden, dann ist es 1,30 pro Spieler ungefähr und müssen auf 3 Minuten kommen. Alles, was drüber ist, ist theoretisch verboten. Natürlich die Frage, wie genau wird alles kontrolliert, aber ich sage dann schon, okay, wir versuchen es an die Richtlinien zu halten einfach, das ist mir schon wichtig.
Ja. Auch für den offiziellen eigenen Vereinskanal?
Ja. Ja. Das sind einfach die.
Das ist neu, weil genau, also weil früher oder vor ein paar Wochen war es ja noch so.
Ja.
Markus Dino hier, alles klar, bla bla, ja, etc. Also wann ist das denn eine neue Regelung? Also ich höre auch zum ersten Mal davon.
Also es war in der letzten Saison auch schon so gewesen. Wir haben es dann Dino und Markus trotzdem weitermachen lassen. Die haben dann auch sich an diese 3 Minuten eigentlich gehalten, wenn man mal drauf achtet. Die Sache ist, die Interviews waren vom Mehrwert her dann nicht mehr ganz so gut, wie sie vorher waren. Ihr kennt, wie Markus und Dino die Interviews machen. Da geht es ja nicht darum, diese klassischen 3 Fragen zu stellen, sondern es geht ja so ein bisschen auch so dieses Waldhofgefühl in dem Interview ein bisschen. Für die anderen Interviews kannst du auch einfach Magenta dir danach anschauen.
Ja, du hast schon recht, wenn Markus Interviews geführt hat, ging schon 2,5 Minuten für die Frage drauf.
Genau, ja, zum Beispiel. Und wir haben halt dann gesagt gehabt, in dem Konzept macht es für uns keinen Sinn zu machen und haben dann gesagt, ey, wir würden es gerne anders versuchen mal, und wir haben nicht gesagt, dass es eine finale Geschichte ist, sondern wir haben gesagt, ey, wir versuchen es mal so, wie wir machen. Dann haben wir die Fragen rausgeschnitten im Endeffekt, dadurch mehrere Spieler genommen. Dann haben wir aber auch geschaut, wie die Resonanzen waren. Die waren jetzt nicht so super gut gewesen und dementsprechend haben wir dann auch gesagt, hat mir mal ehrlicherweise der erste Geschäftsführer hier gesagt, dessen Namen ich jetzt nicht sage, der mich eingestellt hat damals.
Ah.
Und der hat gesagt, wenn ihr mal Sachen macht, probiert Sachen, und wenn es halt scheiße ist, macht es halt nicht nochmal. Und wir waren auch dann nicht zufrieden mit dem Inhalt, den wir gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, brauchen wir unbedingt Spielerinterviews. Dann haben wir mal geschaut in der dritten Liga, wie viele Vereine machen Spielerinterviews. Und es macht fast kein Verein mehr. Und das ist eben anhand von dieser 3-Minuten-Richtlinie, sage ich, ist es eben schwierig umzusetzen. Und deswegen sind wir Stand jetzt auch so, dass wir es nicht vorhaben, zeitnah wieder einzuführen. Und deswegen ist auch nichts gegen die Jungs, die fahren trotzdem auf die Spiele mit.
Ja.
Gutes Verhältnis weiterhin, aber das ist der Grund, warum die es nicht mehr machen und warum wir auch jetzt keine Interviews mehr machen.
Habt ihr deswegen auch so ein bisschen diesen Waldhof, ihr macht ja jetzt praktisch so einen eigenen Podcast sozusagen, habt ihr das deswegen dann auch sozusagen so eingeführt oder
genau,
die Spieler weiterhin?
Der Podcast gibt ja quasi dann eine Möglichkeit, dass man sich dann mit dem Sitan eben eine Stunde unterhalten kann auf einmal. Das ist natürlich nochmal ein anderes Format auch. Jetzt heute haben wir was gemacht mit welchem aus dem e.V., mit dem Herdling und mit dem Mo Hirsch. Mhm. Das ist natürlich dann auch so ein Resultat, wie kannst du trotzdem Waldhof immer noch konsumieren. Und man muss ja die Klicks dann sich anschauen von den Interviews, die waren einfach im Vergleich zu einer Pressekonferenz ja nicht mal die Hälfte gewesen im Endeffekt, zu großen Teilen. Dementsprechend muss man sich halt fragen, wie sinnvoll waren die Interviews nach dem Spiel. Und klar können wir sagen, Markus, bitte mach die Interviews. Ja, hat es einen großen Mehrwert für uns? Haben wir es auf Social Media verwendet? Nee, war halt auf YouTube gewesen. Ja.
Okay. Wir sind schon fast am Ende, oder eigentlich sind wir schon am Ende. Ich würde vielleicht noch es geht.
Schlussfragen.
Ja, dann mach du lieber, weil ich glaube, die nächste
Frage. Ich hätte eine Schlussfrage, und zwar an euch beide mit Blick auf die Zeit, vielleicht in einem, maximal 2 Sätze. Wenn wir uns in 2 Jahren in der Runde wieder treffen, was wäre euer Ziel, was ihr dann sagen könnt über den Waldhof, über eure Arbeit?
Ja, ich würde hoffen und sagen, schön in der dritten Liga begonnen zu haben, aber erste oder zweite Liga ist schöner.
In 2 Jahren, wow.
Ich sag mal so, mit Aufstiegssätzen sind wir noch nicht so weit gekommen, in meiner Zeit auf jeden Fall. Deswegen will ich ja nicht sagen, ich hoffe einfach, dass wir es schaffen, den Waldhof den Fans so nah wie möglich zu bringen und dass die Leute sagen, das ist mein Waldhof, darauf habe ich Bock, dafür gehe ich ins Stadion.
Ja. Das ist doch ein schönes, auf Waldhof habe ich Bock, dafür gehe ich ins Stadion, ist doch ein schönes Schlusswort. Dann, Janik, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst heute. Und Frank, auch vielen Dank, dass du so ein bisschen, weil du warst so ein bisschen so die Unbekannte, der unbekannte sozusagen Mann hinter den Kulissen. Also auch schön, dass ihr beide.
Sehr gerne.
Genau, Rede und Antwort gestanden habt. Genau, heute, vielleicht nochmal, am Sonntag spielt unser SV Waldhof um 13.30 Uhr gegen Saarbrücken. Kommt alle gerne ins Stadion. Und dann bleibt mir noch zu sagen, dass am Mikrofon heute, achso, wir müssen es ja zweimal sagen. Ah ja, genau, Bermudafunk hört ihr bei 89,6 in Mannheim, bei 105,4 in Heidelberg. Wie gesagt, auf der Website noch bermudafunk.org und wie gesagt, natürlich auch bei uns, doppelpass-svw.de und bei allen Streaming-Anbietern. Am Mikrofon war heute der Sven zum ersten Mal. Schön, dass du da dabei bist. Der Schredder nach langer Zeit, auch das war wunderbar. Der Nenad.
Und der Paul.
Wunderbar. Schönen Abend euch.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind. Du wirst wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht dir.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Freund.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich. Yeah. 1907 bis 2007, 100 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben. Wenn ich sag, dass es mir gut geht, der Waldhof in meinem Leben steht. Ich steh weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse. Diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-schwarz, SVW. Meine Liebe ist so large wie Markus, doch es tut mir so weh, dass ich dich mein Verein nenne, so tief in meinem Herzen trage. Doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint, blau und schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich.
This is the Radio.
SV Waldheim Mannhof, beim SV Mannheim Waldhof, Waldhof Mannheim.